Einzug Jesu in Jerusalem berichten alle vier Evangelisten. Also eine unbestreitbare historische Tatsache. Aber alle schildern das anders. Weil jeder für seine Gemeinde, für seine Zeit dieses Geschehen deutet. Nur die ersten drei Evangelisten berichten davon, dass Jesus seine Jünger ausschickt und diese Eselin sollten sie mitbringen. Bei Johannes findet er selbst die Eselin. Aber die Aussage dahinter ist jeweils das Gleiche. Mit Souveränität, mit königlicher Vollmacht, aber auch mit Milde, er gibt sie wieder zurück, braucht er dieses Tier. Bei Markus geht Jesus nach dem Einzug zunächst in die Stadt, auf den Tempelberg und schaut sich alles an. Und am nächsten Tag kommt er mit dieser Reinigungsaktion im Tempel. Matthäus wollte wohl den engen Zusammenhang zwischen der Reinigung des Tempels und dem Einzug in Jerusalem herausarbeiten. Und bei Lukas sind es lediglich die Jünger, die ihm zujubeln. Hier bei Matthäus eine große Menge in Jerusalem, wobei wir auch das uns nicht zu groß vorstellen dürfen, auch wenn der Satz hier steht, ganz Jerusalem erbebte. Jerusalem war eine Stadt zwischen 30.000 und 40.000 Einwohnern. Zu einem großen Fest kamen aus der ganzen damaligen Welt die Pilger, etwa 100.000 schätzt man. Also da war ein Gewimmel, da war viel los. Und wenn da einige Propheten aus Galiläa huldigten, haben das auch nicht alle, längst nicht alle mitbekommen. Aber Matthäus, dem judenchristlich ausgerichteten Evangelisten, war es wichtig, das Volk steht im Grunde bis zuletzt zu ihm. Bei Lukas, der Ende des ersten Jahrhunderts ins hellenistische Milieu sein Evangelium schreibt, sind es die Gläubigen, die ihm huldigen. Sie sind ja eine verschwindende Minderheit. Also, diese Geschichte wird unterschiedlich gedeutet. Und für Matthäus, der immer wieder den Rückbezug zur jüdischen Bibel herstellt, mit 17 Erfüllungszitaten, kommt auch hier einiges. Aber auch da hat er redaktionell gearbeitet. Das ursprüngliche Zitat aus dem Propheten Sacharja heißt nämlich: Juble laut, Tochter Sion, jauchze, Tochter Jerusalem. Und hier sagt der Tochter Jerusalem. Zum Jubel, meint Matthäus, ist nicht so viel Raum, wenn man weiß, was nachher kam. Und dann von dem König heißt es bei Sacharja, gerecht ist er und Rettung wurde ihm zuteil, demütig ist er und reitet auf einem Esel. Auch da verändert Matthäus und sagt und konzentriert alles in dem einen Wörtchen sanft. Ein sanfter König kommt hier in seine Stadt. Nun, Sanftmut war sicher eine innerste Eigenschaft Jesus. Ich bin gütig und sanftmütig von Herzen, sagte er den Mühseligen und Beladenen. Aber es ist nicht nur eine persönliche Tugend. Wenn er in den Seligpreisungen die Sanften preist und ihnen das das künftige Land verheißt, dann ist das eine enorm politische Aussage. Das, was ja die Weltgeschichte bestimmt und sie mit einer Spur von Katastrophen und Tragik, Blut und Tränen zeichnet, ist die Gewalt. Der Mächtige, der militärisch Mächtige zeigt, wer das Sagen hat. Und dieser Königseinzug, den er hier inszeniert, ist im Grunde eine Art Gegendemonstration. Der römische Statthalter, der musste immer wegen der Sicherheit zum Pascha-Fest von Caesarea unten am Meer hochkommen nach Jerusalem. Natürlich hoch eskortiert und wahrscheinlich auch mit bestellten Plakören. Und wenn ein König in seine Stadt einmarschierte, dann kam er ebenfalls mit Soldaten und die Massen mussten jubeln. Wir kennen das heute. Und so bei ihm ganz, ganz anders. Er ist sanft. Er ist demütig. Und das ist genau das, was die ersten Christen so fundamental getroffen hat. Wir glauben an eine menschgewordene göttliche Gestalt, die ganz anders ist. Er, der aus der Vollmacht Gottes kam, er nahm die Knechtsgestalt an. Er wurde Mensch, wurde sanft, wurde demütig. Das ist die neue Vision, die beim Urchristentum zündete. Und wenn wir heute einmal schauen, wer die Macht hat, der bauscht sich noch mehr auf. Und er will natürlich immer mehr. Und hier eine ganz andere Vision der Weltgeschichte. Der sanfte König. Und wenn Jesus, der die Gewaltfreiheit predigte, sich durchgesetzt hätte, wäre es wohl nicht zum jüdischen Krieg gekommen. Und so ist es eigentlich immer in der Geschichte. Gewalt gebiert Gegengewalt. Und diese Spirale der Gewalt schaukelt sich hoch. Im Grunde haben wir hier die politische Vision des sanften menschlichen Königs. Eine Gegenwelt. Man fühlt sich immer wieder erinnert an die große Margot Friedländer, die KZ-Überlebende, die einen wunderbar kurzen Appell immer wieder an die Menschen richtete, nämlich: Seid Menschen. Und diese Vision einer anderen, einer menschlichen Welt im Zusammenleben, die blitzt hier auf und sie wird untergehen. Dann, nach dieser prophetischen Zeichenhandlung, sofort, für Matthäus ganz wichtig, der Gang in den Tempel. Der Tempel ist für einen gläubigen Juden wie Matthäus der Nabel der Welt. Er war zu seiner Zeit schon zerstört. Aber Jesus muss in den Tempel. Und da ist er mit einer zweiten Weltmacht konfrontiert, neben der politischen Macht, der militärischen Macht, dem Geld. Und das Anliegen Jesu ist, die Heiligkeit des Tempels zu betonen. Dass man Gott nicht verzwecken, benutzen, für die eigenen finanziellen Vorteile ausnutzen kann. Denn dann wird Gott auf die Seite geschoben. Und deshalb ist er hier so rabiat, dass sogar die Armen ausgenutzt werden, die sich ja nur eine Taube leisten konnten. Das hat ihn offenbar zur Rage gebracht, dass der Name Gottes, dass sein Abba missbraucht wird für eigene Interessen. Auch das ein Problem in der ganzen Weltgeschichte, in der ganzen Religionsgeschichte. Missbrauch von Religion. Tarnung von Religion für Macht und Geldinteressen. Da hat er ebenfalls ein Gegenzeichen gesetzt mit dieser begrenzten Gewalt, die er hier ausübte. Und dann die nächste Szene. Er heilt Blinde und Lahme. Da hörte jeder kundige Jude mit. David, der erste König des geeinten Israels von Norden und Süden, hat die Jebusiterstadt Jerusalem, die in der Mitte genau lag, erobert. Und da sie auf einer Felsnase lag, schien sie uneinnehmbar. Und man spottete über David von Seiten der Jebusiter, den werden die Blinden und die Lahmen vertreiben. Aber er schaffte es. Und dann kommt der etwas verstörende Satz, nachdem er Jerusalem erobert hatte. David hasste die Blinden und die Lahmen und er ließ sie nicht ins Haus. Was immer das bedeuten mag, hier auch ein Gegenakzent. Dass dieser sanfte König, der Gott ins Zentrum stellt, heilt. Dass er die Wunden der ganzen Schöpfung heilen will. Das ist seine Mission. Und das Leid ist eine furchtbare Spur durch die ganze Geschichte, durch das Leben von vielen Menschen. Und das sollte die Menschheit, der er eine neue Vision geben will, einen lindert, heilt das Leid. Und das nächste, Kinder jubeln ihm zu. Das sind nicht nur die Säuglinge, die Kleinkinder. Das sind die Kleinen, die Ausgesetzten, die Machtlosen, die einfachen Menschen, die ihm zujubeln. Und das ist eigentlich das, was das Evangelium gerade in dieser Woche rüberbringen will. Mit der reinen Seele, mit dem reinen Herzen, mit dem kindlichen Herzen kann man die wahre Wirklichkeit erkennen, um die es ihm ging. Und deshalb zitiert er den Psalm 8, als man ihn angreift, wo es heißt, aus dem Mund von Kindern und Säuglingen schaffst du dir Lob. Sie merken, in all diesen prophetischen Zeichenhandlungen im Grunde die Statuierung, das Aufblitzen einer anderen Welt. Und auch Jesus als einzelner schwacher Mensch konnte diese andere Welt nur in Zeichenhandlungen aufscheinen lassen. Und er ermutigt uns, das auch zu tun. Gegen alle Widerstände. Politische Art, persönliche Art, emotionale Art. Und da kann uns die erste Lesung helfen. Das dritte Lied vom Gottesknecht. Dazu eine kurze Erläuterung. In den ersten 39 Kapiteln des Buches Jesaja spricht der Prophet. Und die Situation ist sehr eindeutig identifizierbar im letzten Drittel des 8. Jahrhunderts. Ab dem 40. Kapitel kommt plötzlich der Perserkönig Kyros ins Spiel, unter dem einige Juden wieder rückwanderten. Und die Grundbotschaft am Anfang des Kapitel 40 heißt, tröstet, tröstet mein Volk. Vermutlich ehemalige bedienstete Sänger beim Tempel haben in der Ferne, nicht im Tempel, sondern im Exil, den Gott Israels ganz neu entdeckt als Gott des Himmels und der Erde. Und sie kommen zurück. Und die ersten zwei Gottesknechtslieder richten sich an die Menschen in Jerusalem, die enttäuscht sind, die die sagen, Gott hat uns verlassen. Geben wir es doch auf. Der stärkere Gott, der Babylonier, hat sich durchgesetzt und jetzt der Gott der Perser. Das ist die militärische Logik der Theologie. Und das dritte Gottesknechtslied wendet sich, so sagen uns die Fachleute, an die Exilierten, die zurückbleiben. Die sagen, wir haben uns hier arrangiert. Wir leben in unserem Wohlstand, uns geht's gar nicht schlecht. Was sollen wir denn in dieses zerstörte Jerusalem zurückkehren? Und die Knechtsgemeinde, es ist eine Gruppe, sie haben die Zunge von Jüngern. Sie sagen, wenn ihr tiefer hört, wenn ihr nicht nur an der Oberfläche bleibt, dann hört ihr, dass Gott euch etwas ins Ohr gegraben hat, dass er euch eine tiefere Wahrheit offenbaren will. Und sie lassen sich durch die ganze Skepsis, durch die ganzen Einreden nicht davon abhalten. Sie machen ihr Gesicht hart wie einen Kiesel, weil sie diesen inneren Schatz haben, der richtigen Vision von Gott und von Leben. Meine lieben Mitchristen, darum geht es in der nächsten Woche, dass wir eine innere Vision von Leben finden für uns, für unsere Zeit, für unsere kleinen, begrenzten Möglichkeiten, die an ihm, dem Vorbild, wie wir in der Oration gehört haben, dem Vorbild der Demut und der Sanftmut Maß nimmt. Nehmen wir uns Zeit, gerade in den nächsten Tagen, in diese tiefe Lebensvision unseres Glaubens, in die Gestalt Jesu einzutauchen, damit die Gesinnung Jesu Christi, wie Paulus seinen Philippern schreibt, auch unter uns lebendig werde.